ARD. SWR Kultur. Feature.
So, ich mache jetzt mal dies auf. Das ist ein Alu-Kästchen quasi mit einer Folie. Und da ist diese so eine Mini-Tube drin. Wie man das von diesen Herpescremes kennt. Ne? So eine ganz kleine Tube. Das wird ja im Nacken geträufelt. Und das kann er nicht ablecken, weil es im Nacken ist. Und wird dann über die Haut resorbiert.
Ein kleines Haus in Wedel bei Hamburg. Kater Fritz, rotbraun, 6 Kilo schwer, sitzt oben im Wohnzimmerregal.
Richtner, Kleiner, ich glaube, du musst mal runter, dass du dann mal hier die Operation stattfinden kannst. Komm mal her, jetzt wird's ja doof. Na, komm mal her. Oh.
Annette, die Besitzerin von Fritz, will ihren Kater entwurmen.
So, komm, wir schalten erstmal eine Runde. Komm mal hier im Nacken, hier siehst du.
Medikamente für Haustiere sind in Europa ein Milliardengeschäft. Jedes Jahr bringt die Pharmaindustrie neue Produkte auf den Markt.
Komm mal her, dann machen wir das jetzt rauf. Komm, bleib halt mal still. Jetzt ist es geschehen.
Das Entwurmungsmittel für Fritz mit dem Wirkstoff Imodepsid gibt es seit 2005. Für betroffene Menschen dagegen wurde seit mehr als 40 Jahren nichts Neues entwickelt. Dabei sind weltweit etwa 1,5 Milliarden mit Würmern infiziert. Aber sie leben meist in ärmeren Ländern. Und wo es keine Profite gibt, lohnen neue Medikamente nicht.
Erst die Katze, dann der Mensch. Über das Versagen des globalen Pharmamarkts. Feature von Martina Keller.
Die Insel Pemba liegt im Indischen Ozean und gehört zu Tansania, Ostafrika. Manche Region ist schwer zugänglich. Ndagoni zum Beispiel, im Westen, lässt sich nur mit dem Geländewagen erreichen. Etwa 5000 Menschen leben hier in 10 Dörfern. Sie betreiben Fischfang und bauen Bananen, Mangos und Maniok an. Die meisten Erwachsenen und fast alle Kinder sind mit Würmern infiziert. Manche wollen aber lieber nichts davon wissen.
Sometimes, you know, the people, we can educate very well, but still, they say, I don't like the dog. Because there are some people, they say,
wir klären die Menschen wirklich gut auf. Aber manchmal sagen sie trotzdem, ich will das Medikament nicht. Wenn ich es schlucke, kommen die Würmer raus. Und wenn sie rauskommen, dann sehe ich sie. Ich frage dann, was willst du denn? Sollen sie lieber in deinem Bauch bleiben?
To stay in your stomach every day.
Amur Khamis hat sich untergestellt, um nicht nass zu werden. Schon seit 15 Jahren arbeitet er auf Pemba. Er informiert in Schulen und Dörfern über Wurminfektionen. Er geht auch von Haus zu Haus, um Medikamente zu verteilen, die die Würmer töten.
They can make noise.
Manchmal gibt es Geschrei. Bitte, hilf mir! Die Kids zum Beispiel nehmen die Medikamente in der Schule, gehen nach Hause und dann scheiden sie die Würmer aus. Da war ein Mädchen, sie rief immer wieder, bitte komm und mach das weg.
Please come.
Ich sagte, das muss deine Mutter machen. Aber sie schrie und schrie und schrie.
Please. She cried.
Amur gehört zu einem lokalen Team, das im November 2025 auf Pemba eine entscheidende Studie durchführen soll. Der Wirkstoff Imodepsid, der Katzen schon so lange hilft, soll auch an Menschen erprobt und anschließend als Medikament zugelassen werden. Leiterin der Studie ist Jennifer Kaiser, eine Expertin des Schweizer Tropen- und Public Health Instituts, die auch an der Universität Basel lehrt. Fast ihr gesamtes Forscherleben hat sie den Würmern gewidmet, die ganz unterschiedliche Beschwerden verursachen können.
Es sind vor allen Dingen natürlich diese abdominalen Probleme, die man hat, wie zum Beispiel Appetitlosigkeit, Darmbeschwerden, Übelkeit.
Lang andauernder Befall kann zu chronischen Krankheiten führen.
Mangelerscheinungen in der Ernährung, wie verzögertes Wachstum und aber auch verzögerte Entwicklung.
Vor allem Kinder im globalen Süden leiden unter Wurminfektionen. Unbehandelt drohen sie körperlich und geistig zurückzubleiben. Durchfälle wechseln sich mit Verstopfung ab. Mitunter entwickelt sich eine Anämie, Blutarmut. In seltenen Fällen kommt es zu einem lebensgefährlichen Darmverschluss. Deshalb hat die Weltgesundheitsorganisation Programme zur Massenbehandlung eingeführt, in Dörfern und an Schulen.
In Gebieten, wo man weiß, da ist ein großes Risiko für Wurmerkrankungen, werden Millionen von Kindern behandelt. Und dadurch verringert man natürlich im Laufe der Zeit die Wurmlast, dass diese schweren Nebenwirkungen durch die Erkrankung nicht zustande kommen.
Die Krankheiten kontrollieren, das Schlimmste verhindern. Das ist das Ziel. Dafür verteilen Fieldworker wie Amur alle 6 Monate die beiden altbekannten Mittel, Albendazol und Mebendazol. Aber gegen eine Wurmspezies richten diese Medikamente nichts aus.
Alle zugelassenen Medikamente wirken eben nicht gut auf den Peitschenwurm. Das heißt, nach der Behandlung sind weiterhin die meisten Kinder immer noch infiziert.
Der Peitschenwurm ist ausgewachsen, etwa 4 Zentimeter lang. Seine Eier werden über verschmutzte Hände und ungewaschene Nahrung übertragen. Weltweit sind rund 500 Millionen Menschen infiziert. Ihnen könnte geholfen werden, wenn die Studie auf Pemba glückt und eine weitere auf den Philippinen. Beide testen Imodipsid speziell gegen den Peitschenwurm und in zweiter Linie gegen den Hakenwurm, von dem ebenfalls hunderte Millionen befallen sind. Ein lukrativer Markt für die Pharmaindustrie, sollte man meinen.
Diese Entwurmungsprogramme, die die Weltgesundheitsorganisation durchführt, die sind alle mit gespendeten Medikamenten. Also das Albendazol und Mebendazol wird dann zum Beispiel von GSK und Johnson & Johnson gratis abgegeben. Das heißt, es ist kein Markt, das Imodipsid 1,5 Milliarden Menschen zu verkaufen.
Jedes neue Krebsmittel, das einigen wenigen Patienten im reichen Norden vielleicht 2 Wochen mehr Lebenszeit verschafft, ist lukrativer für die Pharmaindustrie als ein essentielles Medikament für Hunderte von Millionen Menschen im Süden. Der Regenschauer ist vorbei. Amur, der Fieldworker, macht sich auf den Weg zu Wahida Mabadi Saidi, einer Mutter von 7 Kindern. Auf den lehmigen Wegen im Dorf liegen Lumpen und Plastiktüten, damit man bei Nässe nicht ausrutscht.
Hi.
Wahida lebt in einem Haus mit offenem Innenhof, wo ein Wasserhahn aus dem Beton ragt, aus dem aber derzeit kein Wasser kommt. Dann schöpft die Familie Wasser aus einem Brunnen. Wahida ist gut informiert, im Unterschied zu vielen anderen Bewohnern des Dorfs. Sie weiß, woher die Würmer kommen. Wenn man auf Kot trete, könnten manche Würmer durch die Haut in den Körper und den Darm gelangen. Dort, wo Menschen achtlos auf dem Feld ihren Stuhlgang verrichteten, gäbe es immer Würmer. Wenn man barfuß laufe, sei es wahrscheinlich, dass man sich welche einfange. Während Wahida mit Amur spricht, steht sie unter dem Vordach ihres Hauses, barfuß. Auch ihre 16-jährige Tochter Khadija, die am Türrahmen lehnt, trägt keine Schuhe. Dabei hat Wahida gerade eben selbst gesagt, dass Barfußlaufen riskant sei. Wenn sie genug Geld habe, kaufe sie ihren Kindern Kunststoffschlappen. Allerdings besäßen die Kinder sie nie lange, Schuhe würden gern geklaut. Es reiche, einmal unachtsam zu sein und sie vor dem Haus stehen zu lassen. Dann seien sie am anderen Morgen weg. Wahidas größtes Problem ist derzeit die Latrine. Während der Regenzeit ist sie zusammengebrochen. Andere Familien gehen dann aufs Feld, um sich zu entleeren. Und der mit Wurmeiern belastete Kot gelangt in die Böden. Regnet es, wird er hochgespült. Wenn Kinder dann auf dem Feld spielen oder herabgefallene Mangos essen, infizieren sie sich. Wahida und ihre Kinder nutzen deshalb die Toilette der Nachbarn. Aber die sei dreckig, sagt Wahida. Zu gern würde sie ihre eigene kaputte Latrine reparieren. Doch ihr fehlt das Geld.
Die Grundproblematik, würde ich sagen, ist eine Problematik des Lebensstandards.
Michael Ramharter, Professor für Tropenmedizin am Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg.
Wenn jeder sein WC hat, jeder Waschmöglichkeiten hat, dann werden diese intestinalen Wurmerkrankungen von selbst vermindert und mehr oder weniger aussterben, so wie es auch in Europa eigentlich passiert ist über die Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts. Auch in Europa hat es sehr viel Hakenwurmerkrankungen zum Beispiel gegeben.
Weil ihr Mann behindert sei, verdiene er schlecht, sagt Wahida. Er habe nur noch ein Bein. Feldarbeit müsse er deshalb im Sitzen verrichten. Meist bettele er am Hafen, damit die Fischer ihm ein paar Sardinen überlassen, die er dann verkaufen kann. So verdiene er etwa 2000 tansanische Schilling am Tag, umgerechnet weniger als einen Dollar. Auch deshalb werden die Wurmmedikamente gespendet. Wahida selbst könnte sie nicht bezahlen. Kater Fritz darf nach seiner Wurmkur raus in den Garten, Mäuse jagen. Annette, seine Besitzerin, überlegt, was sie die Behandlung gekostet hat.
Pro Packung, also pro Anwendung, sind das so um die 20 Euro. Aber wenn man dann mehrere kauft, gibt es einen Rabatt. Man muss das alle 3 Monate machen und wenn man dann 4 Stück kauft, dann ist es günstiger, als wenn man nur eine kauft. Ich glaube, da ist man bei um die 40, 42, 43. Ich müsste nochmal nachgucken.
Annette ist Buchautorin, nicht reich, aber sie kann die Entwurmung ihres Katers problemlos zahlen und auch die anderen Kosten, die sie für ihn hat. Fritz ist jetzt 2,5. Sie will ihn demnächst impfen und chippen lassen.
Also das heißt, er kriegt dann so einen Mikrochip ins Ohr mit den Daten, wo er wohnt, falls er mal abhaut oder verloren geht oder irgendwas passiert, dass man dann rückverfolgen kann, wo er hingehört.
Eine Katze zu chippen kann bis zu 80 Euro kosten. Die Grundimmunisierung durch Impfungen kommt auf rund 50 Euro. Die jährliche Auffrischung kostet etwa genauso viel. Tierhalter sind in Deutschland gesetzlich verpflichtet, ihre Tiere medizinisch zu versorgen. Als Fritz Vorgänger Mogli sich vor 3 Jahren mit einer riesigen Wunde am Bauch nach Hause schleppte, musste das Tier in eine Spezialklinik.
Die haben die Katze dann sediert und dann die Wunde gereinigt und desinfiziert und versucht mit bestimmten Mitteln keimfrei zu kriegen, die war ja hoch infiziert. Und dann haben wir ja versucht, mit Laser letztendlich die Wundheilung anzuregen. Das hat auch gut geklappt.
Die Wunde hat sich bis auf ein münzgroßes Loch geschlossen. Weil Mogli nicht mehr raus darf, lebt er inzwischen bei Annettes Sohn, der einen Balkon besitzt. Die wochenlange Behandlung hatte ihren Preis.
Insgesamt 2000 Euro am Ende. Ein alter Gebrauchtwagen, ein halbes E-Bike.
Das Grundproblem ist erstmal, dass ja das gesamte medizinische Forschungssystem darauf aufgebaut ist, global eine Gewinnmaximierung zu bedienen für die Firmen und nicht so sehr danach zu gehen, was sind eigentlich die realen Gesundheitsbedürfnisse von Menschen.
Max Klein ist Experte für vernachlässigte Tropenkrankheiten bei der Buko Pharma-Kampagne, einer Nichtregierungsorganisation, die sich für eine global gerechte Versorgung mit Medikamenten einsetzt.
Das ist der grundlegende Konstruktionsfehler und NTDs, also die Neglected Tropical Diseases, sind dann so eine Gruppe von Erkrankungen, die dann schnell durchs Raster fallen. Es gibt dann noch andere Beispiele für ein vergleichbares Marktversagen. Bei den Antibiotika haben wir das beispielsweise auch.
Mehr als 20 Krankheiten stehen auf der Liste der Weltgesundheitsorganisation für vernachlässigte Tropenkrankheiten, kurz NTDs. Auch Wurminfektionen gehören dazu, die über den Boden übertragen und in Zukunft mit Imodepsid bekämpft werden sollen.
Bei den NTDs handelt es sich ja um Erkrankungen, also fast alles Infektionskrankheiten, bis auf die Vergiftung durch Schlangenbisse, die vor allem in ärmeren Ländern der Welt die größte Krankheitslast haben. Das sind Frauen und Kinder zum sehr großen Anteil. Und es sind oft auch marginalisierte Gruppen, also auch indigene Gruppierungen beispielsweise oftmals. Also das sind Menschen ohne Lobby, sage ich jetzt einfach mal ganz verallgemeinert.
Auch deshalb finden die Krankheiten dieser Menschen keine Beachtung. Die meisten Europäer wissen vermutlich gar nicht, was ein Buruli ulcus ist, eine Echinokokose, ein Myzetom oder eine Sporotrichose. Sie bekommen sowas ja nicht. Aber das kann sich ändern.
Das Bezeichnende ist, dass sobald eine NTD auch für den globalen Norden als Problem begriffen wird, sehen wir, dass plötzlich ganz viel Geld drin steckt. Wenn wir uns Dengue angucken, und wir haben ja in Europa auch verstärkt durch Globalisierung und Klimawandel in den letzten Jahren Dengue-Fälle, da sieht man plötzlich, wie in wenig Jahren richtig viel Geld in die Forschung reingegangen ist. Und es gibt durchaus Leute in der Tropenmedizin, auch in Deutschland, die kritisch fragen, ist Dengue überhaupt noch eine vernachlässigte Tropenkrankheit?
Ende 2022 wurde ein neuer Impfstoff gegen Dengue zugelassen, dessen Entwicklung viele 100 Millionen Euro gekostet haben dürfte. Gleichzeitig fehlt bei anderen vernachlässigten Krankheiten mitunter jede Förderung. Valley of Death, Tal des Todes nennt es die Pharmabranche, wenn interessante Ansätze aus der Grundlagenforschung versanden, weil es Firmen zu teuer ist, sie bis zur Marktreife zu bringen. Deshalb setzt die Tropenforschung seit Jahren auf eine Strategie, die Geld spart, weil Vorarbeit schon geleistet wurde. Das Repurposing, die Umwidmung eines altbekannten Medikaments.
Es ist so, dass bezeichnenderweise gerade bei den Wurmerkrankungen das, was an Innovationen in der Humanmedizin möglich ist, wahrscheinlich eher aus der Veterinärmedizin kommen wird. Da ist also ein Markt da, Markt für Heimtiere, dann im globalen Norden primär. Das heißt, da sieht man eher die Gewinnmargen als jetzt im Bereich der Humanmedizin. Es ist kein Zufall, dass es auf diesen Weg läuft. Follow the money, sagt man ja so schön.
Georg von Samson ist einer der Forscher, die Imodepsid ab Ende der 1990er Jahre bei der Bayer AG für die Anwendung in der Tiermedizin entwickelt haben.
Es gab ein Vorläufermolekül, das sogenannte PF10-22a. Das ist der Naturstoff, der von dem Pilz Mycelia sterilia synthetisiert wurde. Und dort haben eben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Japan festgestellt, das wirkt gegen Würmer.
Der Pilz wurde auf einer japanischen Kamelienart entdeckt. Wenn seine Ausscheidungen in die Wurzeln gelangen, schützen sie die gesamte Pflanze gegen Würmer, die im Boden leben. Dann stießen die Bayer-Forscher auf eine veränderte Version des Naturstoffs aus dem Pilz, entwickelt von einer japanischen Firma, das Imodepsid. Ihre Laborversuche ergaben, dass Imodepsid noch stärker wirkt als die Natursubstanz gegen noch mehr Parasiten. Und nicht nur das.
Wir haben dann auch schon geguckt, wirkt es gegen Würmer, die eine Resistenz gegen die bisher schon vorhandenen anderen Wurmmittel haben. Und das war der Fall. Und das war das Hochspannende für uns. Sonst hätten wir Bayer dieses Produkt auch niemals entwickelt, wenn nicht klar gewesen wäre, es hat einen neuen Wirkmechanismus und es wirkt anders als die bisherigen.
Wo bisherige Entwurmungsmittel nichts mehr ausrichten, weil die Parasiten sich angepasst haben, wirkt Imodepsid noch immer. Diese Eigenschaft könnte auch für die Humanmedizin einmal wichtig werden. Bayer erwarb die Lizenz für Imodepsid und brachte 2005 das Medikament Profenda für Kleintiere auf den Markt mit Imodepsid und einem weiteren Wirkstoff. Die Rechte am Wirkstoff Imodepsid hält Bayer bis heute. Seine Sparte Tiergesundheit hat der Konzern 2020 verkauft. Profenda, viele Jahre das meistgenutzte Entwurmungsmittel für Katzen, wird heute von einer anderen Firma vertrieben.
Das ist ein großer Glücksfall, wenn man als Wissenschaftler an so einem Projekt beteiligt war. Das geschieht sehr, sehr selten und ist in den letzten 20, 30 Jahren vielleicht 2-3 Mal überhaupt passiert. Und ist in der jüngeren Vergangenheit auch nicht nochmal gelungen.
Eins hatten von Samson und seine Kollegen schon früh erkannt. Imodepsid besitzt auch Potenzial beim Menschen.
Es gab immer Leute, die das vorangetrieben haben. Ohne die wäre es wahrscheinlich auch nicht so weit gekommen. Denn auch in so einer Firma ist das nichts, was von vornherein mit sehr viel Euphorie immer aufgenommen wird. Dass man jetzt zum Beispiel kommt und sagt, ja, wir haben hier einen Wirkstoff, der macht dort einen gewissen Umsatz und auch einen Gewinn. Jetzt wollen wir ihn als gute Tat für was ganz anderes entwickeln.
Also für Menschen.
Genau. Damit macht man sich vielleicht auch nicht unbedingt immer nur beliebt in so einer Firma. Ja? Also das kostet viel Kraft auch und viel Engagement von wenigen.
Von Samson arbeitete 4 Jahre für die Bayer AG. Heute ist er Professor für Parasitologie an der Freien Universität Berlin.
Dass so ein vielversprechender Wirkstoff 20 Jahre nach der Zulassung des ersten Tiermedikaments jetzt im Menschen erprobt wird, ist das nicht sehr irritierend? Wie sehen Sie das?
Ja, ich finde das auch traurig, muss ich ehrlich sagen. Und enttäuschend, oder was heißt enttäuschend? So ist die Welt. Ne? Ich meine, das liegt einfach an unserem Wirtschaftssystem, denke ich mal, ohne jetzt hier eine philosophische Diskussion zu führen. Aber so kann ich mir das nur erklären, ja.
Eine Schule auf Pemba, der Insel im Indischen Ozean, die zu Tansania gehört. Hier wollen die Wurmforscherin Jennifer Kaiser und ihr Team jugendliche Teilnehmer für die Zulassungsstudie rekrutieren. Schülerinnen und Schüler ab 12 Jahren. An Kaisers Seite ist Sahidi Mohammed Ali, CEO des halbstaatlichen Public Health Laboratory, ihr wichtigster Partner in all den Jahren der Forschung auf Pemba.
Er sucht den Kontakt mit der Bevölkerung, er redet mit ihnen, er vermittelt, er nimmt sich Zeit, auch unsere Projekte zu erklären, warum wir da sind.
Kaiser nutzt die Gelegenheit und Saidis Dolmetscherkünste, um den Schuldirektor zu fragen, ob die Kinder Bücher und Hefte selber bezahlen müssen. Nein, lautet die Antwort. Alles Material wird von der Regierung gestellt. Bildung braucht auf Pemba ebenso Förderung wie medizinische Forschung. Und der Direktor will die Wissenschaftler unterstützen. Die Studie sei eine gute Sache, sagt der Mann. Er hoffe auf ein besseres Medikament, das helfen werde, die Wurmerkrankungen zu besiegen.
Am Anfang habe ich primär im Labor gearbeitet und wirklich viel Drug Discovery gemacht, also Forschung auf neuen Medikamenten.
Jennifer Kaiser, Mitte 50, hat bereits fast 500 Publikationen in Fachjournalen veröffentlicht.
Habe aber dann mit der Zeit gemerkt, es frustriert mich, dass diese Arbeit nicht weitergeht. Und deswegen bin ich dann mehr in diese klinische Forschung gegangen, damit wir auch Resultate, die wir im Labor generieren können, dass wir wirklich die auch ein bisschen voranbringen können.
Auf Pemba forscht sie seit 15 Jahren. Sie hat hier viele Studien geleitet und mehrfach Wirkstoffe gegen den Peitschenwurm getestet, aber lange Zeit waren die Ergebnisse frustrierend. Dann kam ihr die Idee, es mit Imodepsid zu probieren, das sich bei Hunden und Katzen längst bewährt hatte. Im ersten Schritt auf dem langen Weg zum Medikament wollte sie Imodepsid im Labor an infizierten Nagetieren untersuchen. Dafür brauchte sie den Wirkstoff.
Ich hatte die Firma Bayer kontaktiert und die war aber nicht sehr daran interessiert, mir den Wirkstoff zur Verfügung zu stellen.
Mehrfach kassierte Kaiser von Bayer eine Absage, erzählt sie, und musste sich anders behelfen.
Dann haben wir eigentlich einen ganz innovativen Ansatz gewählt. Wir haben uns das Katzenmedikament gekauft. Ich hatte eine Chemikerin in der Gruppe und die hat mir dann den Wirkstoff aus dieser Katzenformulierung raus extrahiert, sodass wir unsere Studien machen konnten.
Bisschen ärgerlich, die Absagen, oder?
Ja, natürlich. Also ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass wir den gratis bekommen für unsere Tests. Ist auch meistens so. Aber in diesem Fall haben wir eine Absage bekommen und dann haben wir gedacht, das macht nichts, wir geben nicht auf.
Für uns ist das kein profitables Geschäft. Also wir legen dabei drauf.
Klaus Runge ist beim Bayer-Konzern für internationale Gesundheitspolitik und Nachhaltigkeit verantwortlich.
Für uns ist das eben ein Investment, was wir nicht in andere Bereiche machen können, die möglicherweise profitabler sind, ja, oder profitabel sind.
Der Gesundheitsökonom erklärt, warum 1,5 Milliarden Menschen mit Wurminfektionen für sein Unternehmen kein Markt sind. Dennoch blicke Bayer in den vergangenen 100 Jahren auf eine reiche Geschichte der Entdeckungen für die Tropenmedizin zurück. Medikamente gegen die Schlafkrankheit, gegen Bilharziose und gegen Bandwürmer zum Beispiel.
Und das Letzte, und dann mache ich auch eine kleine Zäsur, ist das Imodepsid.
Das klingt so, als habe Bayer die Erforschung von Imodepsid gegen Würmer bei Menschen vorangetrieben. Jedenfalls, sagt Runge, sei die Entwicklung aufwendig für den Konzern gewesen. Man habe nach der Zulassung des Tiermedikaments erstmal viele Daten sammeln müssen.
Da zeigt sich eben auch, dass die Entwicklung eines solchen Präparats wahnsinnig viel Zeit in Anspruch nimmt. Das ist leider so. Das würde man sich wünschen, dass es manchmal schneller ginge. Aber das ist leider nicht immer machbar.
Aber die Initiative zu den ersten Versuchen mit Imodepsid im Labor gegen die Parasiten, die Menschen infizieren, ging von Jennifer Kaiser und dem Schweizer Tropeninstitut aus. Und Bayer hatte sich laut Kaiser zu Beginn nicht sehr kooperativ gezeigt und sei auch in der Folgezeit zögerlich gewesen.
Also habe ich das richtig verstanden, dass Sie sagen, Bayer hat eigentlich seit 2005 spätestens darauf hingearbeitet, dass Imodepsid irgendwann für diese bodenübertragenen Wurminfektionen zugelassen wird? Weil ich habe das anders gehört. Also
es geht ja darum, wer trägt es weiter, ja? Und wie Sie schon richtig sagen, ist natürlich auch von den Partnern nochmal auch der Wunsch herangetragen worden, das Medikament weiterzuentwickeln. Ja? Und wir haben uns dann dazu bereit erklärt.
Fest steht, früher war es einfacher und billiger, Medikamente gegen Tropenkrankheiten auf den Markt zu bringen. Denn die Regeln für die Arzneimittelzulassung wurden erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelt. Vielleicht ein Grund, warum Bayer seine Forschung zu tropischen Krankheiten Ende der 1980er Jahre zurückgefahren hat. Dennoch sei die Firma einer der wenigen Pharmahersteller, die in dem Bereich noch aktiv seien, sagt Runge.
Es gibt für den Pharmabereich den Access to Medicines Index. Das ist also der Bereich, der für die großen Pharmaunternehmen bewertet, wie sehr sie sich um Zugang zu Arzneimitteln im globalen Süden bemühen.
Der Index wird seit 2008 von einer gemeinnützigen Stiftung erstellt. Er beurteilt die 20 größten Pharmaunternehmen danach, welches Engagement sie entfalten, um in Ländern mit geringerem Einkommen bezahlbare Medikamente verfügbar zu machen. Investoren interessiert das wenig. Doch wenn ein Unternehmen hier schlecht abschneidet, schadet das dem Image.
Da ist eben eine Dimension der Bewertung auch die Frage, was machen die Unternehmen bei NTDs, also bei vernachlässigten Tropenerkrankungen. Und da haben wir sozusagen das Prädikat des Vorreiters und eines vorbildlichen Herangehens an die Arbeit bei den NTDs.
Die Bayer AG. Ist sie ein Vorreiter im Kampf gegen die vernachlässigten Tropenkrankheiten?
Ja, ich habe mir den Index heute mal angeguckt. Die liegen von den ersten 20 Firmen so ungefähr im Mittelfeld, im oberen Mittelfeld.
Achim Hörauf ist Tropenmediziner an der Universität Bonn und Sprecher des Deutschen Netzwerks gegen vernachlässigte Tropenkrankheiten.
Also die tun auf jeden Fall was, aber sowas ist natürlich auch einer Dynamik unterlegen.
Der Index bewertet drei Parameter. Nur in puncto Strategien für den Arzneimittelzugang liegt Bayer 2024 recht weit vorne, auf Platz 4. Bei Forschung und Entwicklung landet der Konzern auf Platz 11. Im Gesamtergebnis auf Platz 10. Kaisers Laborversuche mit Imodipsid an infizierten Nagetieren brachten exzellente Resultate, speziell gegen den Peitschenwurm. Auch die Frage der Sicherheit war fürs Erste geklärt. Die gemeinnützige Initiative, die NDI, hatte Imodipsid in einem Projekt zu einer anderen Tropenkrankheit an gesunden Probanden getestet, mit großzügiger Förderung einer Stiftung. Somit war der Weg frei für Kaisers erste Versuche an Betroffenen auf Pemba, ein weiterer Schritt auf dem Weg zum Medikament. Dafür brauchte sie aber die Tablette, die Bayer für das andere geförderte Projekt entwickelt hatte.
Bayer musste sich natürlich auch überlegen, geben sie uns das Medikament für diese Indikationen, weil sie natürlich ja auch wissen, dass das Implikationen haben kann.
Gute Forschungsergebnisse würden Bayer quasi verpflichten, weiterzumachen. Und das kostet Geld.
Das heißt, ich war mehrere Jahre im Gespräch mit Bayer, bis wir letztendlich diese Studien machen konnten.
2021 war es soweit. Kaiser testete Imodipsid in zwei Studien auf Pemba, an denen mehr als 700 Patienten teilnahmen. In dieser Phase der Medikamentenentwicklung geht es darum, Informationen zu Verträglichkeit, Dosierung und Wirksamkeit einer Substanz zu sammeln.
Ich weiß noch, dass mein Doktorand mir dann schon immer gesagt hat, wir finden kaum Eier beim Follow-up. Und dann habe ich mir gedacht, super jetzt, aber ich möchte dann mal noch richtig die Daten genau sehen.
2023 und 2024 veröffentlichte Kaiser die Resultate mit ihren Co-Autoren in zwei renommierten medizinischen Fachzeitschriften, dem Lancet und dem New England Journal of Medicine.
Wir hatten eben in beiden Studien sehr, sehr tolle Wirksamkeiten gesehen, wie wir sie noch nie vorher, vor allen Dingen auf dem Peitschenwurm, erlebt haben. Also mit Heilungsraten 100%, Eilastreduzierung 100% und die Nebenwirkungen. Wir haben Nebenwirkungen gesehen, aber die waren auch eben je nach Dosis, vor allen Dingen in den höchsten Dosis zu sehen und keine schweren Nebenwirkungen. Und die waren auch schnell nach 1 bis 2 Tagen nicht mehr vorhanden.
Auch Wissenschaftler, die nicht an den Studien beteiligt waren, sprechen von einem Durchbruch. Zum Beispiel Michael Ramharter, der Tropenmediziner vom Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg.
Ab einer Dosis von etwa 10 bis 15 Milligramm waren die Heilungsraten bei Trichuris, beim Peitschenwurm, sehr gut. In der 15-Milligramm-Gruppe waren sie 100%. Und das ist schon, würde ich sagen, revolutionär im Vergleich zu den derzeitigen Medikamenten, die wir bei der Hand haben, in einer Einzeltherapie.
Jetzt fehlt noch der letzte Schritt. Die Studie, die die Zulassung von Imodipsid durch die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA führen soll.
Hi, Karimone. Hi, Sarah. Hi, Sarah. Hi, Sarah.
Nicht jeder auf Pemba freut sich auf ein neues Medikament gegen Würmer. Fatma Amini Rashid mochte schon die bisherigen Mittel nie. Sie bekomme davon Bauchschmerzen, sagt sie. Und überhaupt, sie fühle sich gar nicht krank. Fatma lebt mit ihren Eltern und 11 Geschwistern in Udani, demselben Dorf, in dem auch Wahida zu Hause ist, die so gern eine eigene Latrine hätte. Ihrer Mutter hilft Fatma im Haus, dem Vater auf dem Feld. Und sie warte auf einen Ehemann, sagt sie. Bei der Bitte, sie möge ihren Namen aufschreiben, lacht sie verlegen. Sie ist 19. Die Schule hat sie nur bis zu ihrem 12. Lebensjahr besucht. Amur Khamis, der erfahrene Fieldworker, trifft oft auf Menschen, die eine Wurmkur skeptisch sehen.
Sometimes they say, no, we didn't like for this because it's a business. That is a business of Wazungu, like that.
Manchmal würden die Leute sagen, die Behandlungen seien Geschäftemacherei von den Wazungu. Das ist ein Swahili-Wort und heißt so viel wie weiße Menschen oder Europäer.
You say no, it's not business of Wazungu. Just it's our program. Wazungu, just they support us.
Er antwortet diesen Menschen dann: Das ist kein Geschäft der Wazungu. Das ist unser Programm. Sie unterstützen uns. Amur versucht auch Fatma zu überzeugen. Wenn sie die Medikamente einnehme, könne sie leichter einen Ehemann finden, sagt er. Sie sei dann frisch und gesund. Fatma glaubt das nicht, aber Amur lässt nicht locker. Er holt sein Smartphone hervor und spielt Fatma ein Video vor. Zu sehen ist eine Notoperation, vermutlich wegen eines Darmverschlusses. Der Chirurg hat die Eingeweide freigelegt und schneidet den Darm auf. Lange weiße Würmer flutschen heraus und fallen in eine Schale. Fatmas Mutter, die auch zuschaut, verzieht das Gesicht. Zu viel, das sei zu viel, sagt sie. Ihre Tochter hält sich die Augen zu. Amu schmunzelt. Er fragt Fatma, ob sie die nächste Therapie vielleicht doch mitmachen wolle.
Wir haben dann diese Resultate Bayer weitergegeben.
Für Jennifer Kaiser war nach ihren ersten Studien an Erkrankten auf Pemba klar: Imodepsid könnte das lang gesuchte neue Medikament gegen den Peitschenwurm und mehrere andere Parasiten sein.
Und da bin ich sehr froh, dass Bayer ebenfalls begeistert war und dass sie gesagt haben, ja, mit den tollen Resultaten kann man ja gar nicht anders als jetzt auch weitermachen. Aber es ist nicht selbstverständlich.
Viele Jahre hatte der Bayer-Konzern gezögert. Aber die entscheidende Zulassungsstudie unterstützt er nun, erklärt Bayer-Manager Klaus Runge.
Auf der einen Seite ist es natürlich die Bereitstellung des Prüfpräparats. Und wir produzieren die Tabletten nach den geltenden globalen Standards für die Produktion von Arzneimitteln. Das ist ein wesentlicher Punkt.
Bayer kümmert sich auch darum, die Daten zu erfassen und zu verarbeiten und alle Unterlagen bei der Arzneimittelbehörde einzureichen. Jennifer Kaiser übernahm aufgrund ihrer Expertise die Rolle des Sponsors und damit die Gesamtverantwortung für die Studie. Da Bayer ihr dafür kein Geld anbot, musste sie selber welches auftreiben, zum Beispiel um das lokale Team zu bezahlen, das Team in der Schweiz und diverse Firmen, die Proben messen, etwa wie Imodepsid im Körper umgewandelt wird.
Wir haben viele Geldgeber angefragt. Persönliche Kontakte im Raum Basel, im Raum Schweiz. Und wir haben eigentlich nur Absagen bekommen. Letztendlich war das ein Riesenglück, dass ich diese Kontakte, diese guten Kontakte zur Open Philanthropy hatte.
Eine Stiftung mit Sitz in San Francisco. Sie fördert Maßnahmen gegen wichtige und vernachlässigte Probleme weltweit. Kaiser bekam 5 Millionen Dollar. Im August 2025 ist die Hälfte der Tabletten für die Zulassungsstudie schon auf Pemba angekommen. Mohamedé Sultani Thani, der leitende Pharmazeut, hat Jennifer Kaiser in den Raum mit den Studienmedikamenten geführt.
This room is temperature controlled because the storage condition for this investigational medicinal product is plus 15 to plus 25 centigrade.
Die Temperatur liegt hier bei 19 Grad. Imodepsid verträgt bis zu 25.
The cabinet is secured with the key. No one can access the cabinet except me and my assistant.
Die Tabletten befinden sich in einem verschlossenen Schrank. Nur zwei Personen können ihn öffnen.
You see, imodepsid 15 milligram tablet.
Und da liegt sie, auf der Handfläche von Mohammadi Sultani Thani. Die kleine orange-braune Tablette mit 15 Milligramm Imodepsid, dem Wirkstoff, der in Zukunft Hunderte von Millionen Menschen von ihren Würmern befreien könnte. Kater Fritz liegt auf dem Sofa und wirkt zufrieden. Er scheint die Wurmkur gut verkraftet zu haben. In 3 Monaten steht die nächste an.
Es ist nötig und man macht es, aber es ist eben ein Tier.
Annette, die Besitzerin von Fritz.
Aber wenn man das mal weiterdenkt, dann ist es, finde ich, schon schwierig, dass hier eben die Tiere gut versorgt sind und in anderen Ländern eben Menschen sterben, weil sie überwurmt sind.
Annette weiß von der Recherche zu Imodepsid, dass es schwierig ist, Medikamente für den globalen Süden zu entwickeln, dass die Firmen sagen, sie zahlen drauf, wenn sie sich auf dem Gebiet der Tropenmedizin engagieren.
Also ich finde schon, dass sie auch eine Verantwortung hat, die Industrie, weil sie ja auch diejenige ist, die diese Entwicklungsarbeit leisten kann. Kann ja ein Privatmensch kann das ja gar nicht. Und ich glaube, dass jedes Industrieunternehmen immer Produkte hat, die gut laufen und die solche Forschung und Entwicklung auch mitfinanzieren könnte.
Der Bayer-Konzern hat beispielsweise mit einem Blutgerinnungshemmer allein im Jahr 2023 weltweit mehr als 4 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Ein Blockbuster, wie man in der Branche sagt.
Ich glaube, die Pharmaindustrie kann schon über Präparate, die seit Jahren, seit Jahrzehnten irgendwie Geld einspielen, in die Kassen auch solche Medikamente mitfinanzieren, weil die Menschen haben ja auch ein Anrecht darauf, auf eine Versorgung.
Wir machen es ja. Ja, also wir machen es ja. Also ohne die genannten Umsätze, die Sie beschrieben haben, könnten wir es ja auch gar nicht machen.
Bayer-Manager Klaus Runge.
Wir haben die Forscher abgestellt, wir machen die Analysen, wir stellen her, was sehr aufwendig ist für kleine Batches. Also das ist schon so, dass wir da unserer Verpflichtung auch nachkommen, die ja sozusagen auch unserer Firmenmission Health for All nahekommen. Also wenn es ein Produkt gibt, wo es um Health for All geht, dann ist es sicher hier ein gutes Beispiel, das Imodepsid.
Ganz selbstlos ist das Engagement des Bayer-Konzerns allerdings nicht. Die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA hat 2007 einen Anreiz für Firmen geschaffen, sich gegen vernachlässigte Tropenkrankheiten zu engagieren.
Das Instrument, was die Zulassungsbehörden dort einsetzen oder anbieten, ist der sogenannte Priority Review Voucher, also eine bevorzugte, beschleunigte Zulassung eines Arzneimittels.
Wenn beispielsweise Imodepsid von der FDA zugelassen wird, erhält Bayer einen Voucher, eine Art Gutschein, mit dem der Konzern ein beliebiges anderes Medikament aus seinem Portfolio beschleunigt zulassen kann.
Das kann so weit führen, dass die Zulassung so um circa ein halbes Jahr beschleunigt wird. Und wenn es Präparate sind, mit denen Sie zum Beispiel in den USA hohe Umsätze erzielen, sind 6 Monate ein relevanter Zeitraum, insbesondere wenn es sozusagen starken Wettbewerb gibt, wo man so relativ früh im Markt sein möchte.
Hat die Firma gerade kein passendes Präparat in der Pipeline, kann sie den Voucher auch an ein anderes Pharmaunternehmen verkaufen. In der Vergangenheit wurden bei solchen Geschäften Erlöse bis zu 160 Millionen Dollar erzielt. Aber das Konzept ist umstritten.
Also ich halte Voucher für problematisch, weil am Ende die Bedürfnisse von Patientinnen gegeneinander ausgespielt werden.
Max Klein, der Experte für vernachlässigte Tropenkrankheiten bei der Buko Pharma-Kampagne.
Wir haben auf der einen Seite Patientinnen im globalen Süden, die an vernachlässigten Tropenkrankheiten leiden, für die es keine adäquaten Medikamente gibt. Und auf der anderen Seite haben wir dann Patientinnen im globalen Norden, also eine komplett andere Gruppe von Menschen, die dann beispielsweise an Krebs leiden und die ein existierendes neues Präparat, das sie eigentlich vielleicht dringend benötigen würden, gar nicht finanzieren können.
Der Voucher kann durch die beschleunigte Zulassung eines Medikaments in einem umkämpften Markt zu einer Monopolstellung führen.
Wenn wir aber eine Monopolstellung haben, wirklich ein Präparat ist neu auf dem Markt, der Rest wird erst ein halbes Jahr später kommen oder ein Jahr später, kann diese Firma verlangen, was sie will. Weil was sollen die Patienten machen? Sie haben keine Alternative oder nur deutlich schlechtere Alternativen.
Bayer-Manager Runge kann dem auch etwas Positives abgewinnen.
Wenn Sie es philosophisch betrachten, ist es ja so, dass Sie dann durch eine frühere Verfügbarkeit und möglicherweise hohe Umsätze eines Arzneimittels A Patienten mit höherem Einkommen daran beteiligen, für Patienten mit keinem oder sehr geringem Einkommen die Entwicklung zu unterstützen.
Machen wir uns mal nichts vor. Voucher sind keine positive Robin Hood-Geschichte, wo Reichen genommen und Armen gegeben wird. Eher im Gegenteil, würde ich sagen, weil die einzigen, die verlässlich von diesem Konzept profitieren, das sind ja Pharmafirmen.
Also Unternehmen aus einem der profitabelsten Wirtschaftszweige weltweit.
Und die hohen Preise im globalen Norden, die belasten ja schließlich nicht nur Einzelpersonen. Wenn diese, wie zum Beispiel jetzt in den USA so häufig, keine Versicherung haben, sondern etwa in Deutschland über die Sozialsysteme, am Ende die Gesamtbevölkerung, egal ob arm oder wohlhabend. Und hier also ein Instrument fairer Umverteilung im Voucher zu sehen, das ist schon Chuspe, finde ich.
Aber als Industrie braucht man ja diesen Anreiz, denn wie ich schon sagte, das ist für uns kein einträgliches Entwicklungsprogramm. Also ich glaube schon, dass das ein sinnvolles Instrument ist. Ich meine, jeder kann gerne Vorschläge machen, wie man das anders lösen kann, aber er hat sich eigentlich ganz gut etabliert als Anreizsystem.
Einfache Lösungen gibt es nicht. Da die Pharmaindustrie gewinnorientiert arbeitet, sind sogenannte Produktentwicklungspartnerschaften in den vergangenen Jahrzehnten umso wichtiger geworden. Bündnisse aus Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Philanthropie und Industrie. Auch das Bundesforschungsministerium unterstützt den Ansatz, indem es die gemeinnützige Initiative DNDi fördert, die seit 2003 ein Dutzend Medikamente gegen teils tödliche Krankheiten verfügbar gemacht hat. Die Zusammenarbeit mit internationalen Partnern, insbesondere aus Afrika, nütze auch dem
Aufbau von Infrastruktur und Wissen in Deutschland,
teilt eine Sprecherin des Forschungsministeriums auf Anfrage des WDR mit.
Sie ist damit eine vorausschauende Investition in die Gesundheitssicherheit auch der deutschen Bevölkerung. Denn durch Klimawandel, Migration und internationalen Reiseverkehr steigt auch in Europa das Risiko für Krankheiten, die derzeit noch vor allem in Ländern des globalen Südens vorkommen.
Die Weltgesundheitsorganisation hat unterdessen ein ehrgeiziges Ziel ausgerufen. Bis zum Jahr 2030 sollen 100 Länder mindestens eine vernachlässigte Tropenkrankheit eliminiert haben. Dass Erfolge möglich sind, zeigt die kleine Insel Pemba in Tansania.
When I first started working in this area, the main problem was malaria.
Als ich anfing hier zu arbeiten, war Malaria das Hauptproblem. Nahezu jeder hatte Malaria und ein Kind, das seinen 5. Geburtstag feierte, war eine Ausnahme. Die meisten starben früher.
Saidi Muhammad Ali, der CEO des Public Health Laboratory auf Pemba.
As you can see now, malaria is no longer an issue here.
Mittlerweile ist Malaria hier kein Thema mehr. Weniger als 1% der Bevölkerung ist betroffen.
In fact, the malaria is almost gone.
Wir überwachen die Situation aufmerksam, aber es ist wirklich so. Die Malaria ist fast verschwunden.
Sprühen in Innenräumen, imprägnierte Moskitonetze, Zerstörung von Brutstätten. Solche von einer US-Organisation geförderten Maßnahmen hätten den Erfolg ermöglicht. Nun hofft Saidi auch im Kampf gegen die Würmer auf einen Durchbruch und die Chancen stehen nicht schlecht. Dass Imodipsid sich in der entscheidenden Studie bewährt, gilt wegen seiner hohen Wirksamkeit in den vorherigen Studien an Infizierten als nahezu sicher.
Also ich sehe da eigentlich jetzt keine Hinderungsgründe. Das größte Hindernis wäre ein Politikwechsel bei der Firma Bayer, die das dann einfach nicht mehr unterstützen würden.
Achim, hör auf. Sprecher des Deutschen Netzwerks gegen vernachlässigte Tropenkrankheiten.
Dafür sehe ich aber keine Anzeichen, denn die Firma hat das, denke ich, auch jetzt durchkalkuliert, dass das bis zur Zulassung erstmal für sie kein Verlustgeschäft ist und dass sie damit weiter segeln können.
Schon jetzt planen Experten des Schweizer Tropeninstituts zusammen mit Fachleuten der Weltgesundheitsorganisation und von Bayer, wie und in welchen Ländern Imodipsid nach der Zulassung möglichst rasch zum Einsatz kommen könnte. Diese Frage bewegt auch die Menschen auf Pemba.
Wenn wir in die Gemeinden gehen, ist das die erste Frage. Wenn dieses Medikament wirkt, werde ich es bekommen? Ich bin überzeugt, dass meine Insel zu den Nutznießern des Mittels zählen wird. Für mich würde ein Traum wahr.
Ohne die Hartnäckigkeit und Eigeninitiative von Jennifer Kaiser würde Saidis Traum wohl ein Traum bleiben. Sie selbst könnte mit der Zulassung von Imodipsid etwas erreichen, was nur wenige Forscher in ihrer wissenschaftlichen Karriere schaffen: einen Wirkstoff zur Marktreife zu bringen.
Ich habe immer gedacht, es wäre schön, wenn ich mal pensioniert werde, dass ich doch einen Beitrag geleistet habe und wir vielleicht ein neues Medikament haben für diverse Wurmerkrankungen. Und das scheint jetzt dann wirklich der Fall zu sein. Also es ist toll.
Nach Kaisers Zeitplan könnte Imodipsid 2028 als neues Breitbandentwurmungsmittel zugelassen werden.
Erst die Katze, dann der Mensch. Über das Versagen des globalen Pharmamarkts. Feature von Martina Keller. Es sprachen Caroline Horster, Tom Jacobs und Regina Münch. Technische Realisation Matthias Fischenich. Regieassistenz Farah Wind. Regie Claudia Katanek. Redaktion Nikolaus Steiner. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Deutschlandfunk und dem Südwestrundfunk 2025.